Vierte Halbjahr, fünfte Halbjahr, siebte Halbjahr, vom ersten Halbjahr bis in den nächsten Jahren erscheint das alles. So, soweit für heute.
Und in seiner Freude darüber ging er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Hierzu steht in der Lutherbibel erklärt: Die Teilnahme an der Gottesherrschaft ist wertvoller und macht mehr Freude als alles andere. Darum ist sie die ganze Hingabe wert. Die Auslegung, die ich von Bruder Muhl auf einer Konferenz in Arosa hörte, die lautet ganz anders. Bei ihm ist der Schatz die Gemeinde, der Acker die Welt und im weiteren Sinn der gesamte Kosmos. Gott verbirgt für Christus den Schatz, das heißt die Gemeinde, im Acker. Jesus fand diesen Schatz und aus Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft diesen Acker, indem er alles hingibt, was er hat. Er geht zu dem Fürsten dieser Welt und entrichtet den Kaufpreis. Dieser Kaufpreis ist das Opfer seines eigenen Lebens am Kreuz zu Golgatha. Dadurch wird die Gemeinde, also der Schatz, das verbriefte Eigentum des erhöhten Herrn und letztlich der gesamte Kosmos. Wie wunderbar, dass in Edelsteine, die unser Bruder Muhl auszugraben in der Lage ist. Möge der Herr den Dienst unseres Bruders heute Abend segnen und mögen unsere Herzen aufgeschlossen werden, dass wir diese Edelsteine nicht nur sehen, sondern sie auch für uns erwerben. Sprechen über Josua 6, Vers 26 und 1. Könige 16, Vers 34. Josua 6, Vers 26. Ich lese nach der Elberfelder Bibel. Und Josua schwur in selbiger Zeit und sprach: Verflucht vor Jehova sei der Mann, der sich aufmachen und diese Stadt Jericho bauen wird. Mit seinem Erstgeborenen wird er ihren Grund legen und mit seinem Jüngsten ihre Tore aufstellen. Und Jehova war mit Josua und sein Ruf verbreitete sich durch das ganze Land. Und 1. Könige 16, Vers 34. Dort steht: In seinen Tagen baute Hiel der Betheliter Jericho wieder auf mit Abiram, seinem Erstgeborenen, legte er ihren Grund und mit Segub, seinen Jüngern, Jüngsten, stellte er ihre Tore auf nach dem Wort Jehovas, das er durch Josua, den Sohn Nuns, geredet hatte. Wir wollen beten. Nun wird unser Bruder Muhl zu uns sprechen.
Liebe Geschwister, wir stehen in unserem gegenwärtigen Bibelkurs unter dem Thema prophetische Gesetzesschau. Anders ausgedrückt, dass wir das Gesetz, das nach dem Buchstaben tötet, nicht zur Vollendung bringen kann, von Gott aus beurteilt, geistlich ist, ich aber bin vorerst fleischlich unter die Sünde verkauft, mich kann das Gesetz nur verdammen, verfluchen. Uns ist es nun geschenkt, nicht etwa, dass wir sagen, ja, wenn das so ist, dann geht uns das Gesetz gar nicht mehr an, sondern im Gegenteil, wir haben gelernt, je dunkler die Stellen sind im Alten Testament, umso wunderbarer leuchtet die Person und Gestalt Jesu Christi auf. Er sagt ja, die Schrift ist es, die von mir zeugt. Und gerade an Stellen, wo man den Herrn Jesus da im Alten Testament zuletzt suchen und finden könnte, gerade in den Zusammenhängen ist die Herrlichkeit seines Wesens umso wunderbarer verborgen. Und es ist nun eine Gnade Gottes, dass es uns durch seinen Geist geschenkt ist, wie wir schon hörten, diese verborgenen Schätze zu heben. Es ist uns ja geschenkt, sogar die Dinge, die kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, die in keines Menschen Herz gekommen sind, dass die uns geschenkt sind. Und Gott hat uns diese Dinge geoffenbart durch seinen Geist. Da muss doch was vorhanden sein, dass es tatsächlich so ist. Das sind doch nicht irgendwelche frommen Sprüche von Paulus, wo keine Realität dahinter ist, im Gegenteil. Das ist überwältigend herrlich. Das geht ja dann so weit, dass dieser Geist, der uns gegeben ist, alle Dinge erforscht, sogar die Tiefen der Gottheit. Es handelt sich um Dinge, die Gott in seiner Weisheit in eine verborgene, ja, in eine verborgene Weisheit, in ein Geheimnis gehüllt hat. Und dieses Geheimnis, zweimal verborgen, hat er uns geoffenbart. Sodass, wenn wir das Gesetz lesen, sich jeder sonst tötende Buchstabe des Gesetzes in unserer Glaubenshand verwandelt in Segen und Herrlichkeit. Jesu Christi und für uns selbst. Wir haben das Einfachste, ja, was es gibt, vielleicht das Zentralste in dieser Hinsicht, unter dem Thema Gottes, der ich den Fluch in Segen verwandle. Das ist auch für unseren Gott nur aufgrund von Golgatha möglich geworden. Dort werden alle negativen Werte verwandelt in herrliche, positive Werte auf Golgatha. Unter diesem Thema haben wir auch gesehen, wie im Gesetz, gerade dort, wo Flüche vorliegen, genau formulierte Flüche vorliegen, dass es die Weisheit, die für Engel und Menschen verborgene Weisheit Gottes verstanden hat, ohne einen Buchstaben der Formulierung der Flüche zu ändern, die Worte stehen lassen kann, und in Christo gelesen, dem Gekreuzigten, verwandeln sich die Dinge in die Grundlage der Versöhnung des Alls. Ein Fluch. Verflucht ist jedermann, der am Holze hängt. Unbarmherzige Verfügung. Warum hängt er am Holz? Weil er ein Gebot übertreten hat mit dieser Strafandrohung. Genügt noch nicht, jetzt muss ihn noch der Fluch treffen. Und nach dem Gesetz gibt es keine Lösung vom Fluch und vom Todesurteil. Aber dass dem Gesetz unmögliche Tat kommt, auf Golgatha. Verflucht ist jeder Mann, der am Holz hängt. Jetzt hängt ein Mann am Holz. Wie heißt er? Jesus Christus. Wenn wir ihn erkennen, verwandelt sich dieser Fluch, ohne einen Buchstaben zu ändern, in die Grundlage der Versöhnung des Alls. Das ist das klassische, anbetungswürdige Beispiel für alle anderen Fälle, wo das Gesetz flucht und verdammt. Hat Gott es verstanden, ohne ein Jota zu ändern, alles in Segen zu verwandeln. Wir, die wir jetzt zu diesem Bibelkurs gehören, haben nun einige Kostproben noch umfassender Art entgegennehmen dürfen. Und heute Abend haben wir die beiden Texte gehört, im Buch Josua und im Buch der ersten Könige. Grundsätzlich wollen wir zuerst noch uns erinnern lassen, dass in 5. Mose 23,5 und Nehemia 13,2 dort die Rede ist, dass Gott den Fluch in Segen verwandelt hat. Was ich heute Vormittag kurz anführte, möchte ich hier noch einmal wiedergeben. Sehr wichtig, wichtig deshalb, weil es uns darauf ankommt, durch alle Dinge, die sich uns vor Augen und Ohren und Gefühlen, alle Stellen in dieser Welt, dass wir einen Durchblick und Einblick gewinnen bis in unmittelbar ins Herz unseres Gottes und Vaters. Darauf kommt es an. Darum kämpft der Paulus im Epheserbrief, nachdem er gehört hat von unserem Glauben an Jesus Christus und von unserer Liebe zu allen Heiligen, hört er nicht auf zu bitten und zu flehen, mit welchem Ziel? Ihn selbst, Gott selbst zu erkennen. Ihn selbst. Denn wir sind ja auch auserwählt vor Grundlegung der Welt, nicht für irgendetwas oder jemand, sondern für ihn selbst. Und unser Leben ist deshalb schon mit Christo verborgen in Gott. Und von dieser, wie wir im Lied gesungen haben, vollkommenen Geborgenheit aus, können wir alle Unheimlichkeiten im Ablauf der Weltgeschichte aus der Ruhe Gottes heraus betrachten, verstehen, erkennen, eingeordnet sehen und brauchen uns durch nichts aus der Ruhe herausmanövrieren zu lassen, die uns in Christo nun geschenkt ist. In Psalm 109 wird aufgrund einer Aussage des Petrus vor Pfingsten, er kommt auf den Fall Judas zu sprechen, und zitiert eine Stelle aus Psalm 109. Sein Amt, Judas, Apostelamt, empfange ein anderer. Das steht im Psalm 109. Und in diesem Psalm 109 trifft diesen Judas ein Fluch, ein unbarmherziger Fluch nach dem anderen, sodass ich, als ich wusste, um wen es da geht, um welche Person, musste ich in der Mitte des Psalms aufhören zu lesen und sagen, ja Herr, hilf, Herr, hilf. Was ist da? Zum Glück habe ich weitergelesen. Und dann kommt in einem der letzten Verse, und zwar Vers 28, Psalm 109, da spricht der Sohn zum Vater. Lass sie fluchen, Engel und Menschen. Du aber, Gott, segne. Das ist wunderbar. Dass die anderen überhaupt seine Geschöpfe fluchen können, einander. Und weiß wen? Bedurfte noch der Genehmigung Gottes. Nicht wahr? Der Sohn sagt zum Vater, lass sie fluchen. Damit einmal offenbar wird, was für unheimliche Schlangengewimmel und Otterngezücht in ihrem Innern vorhanden war. Also mal zu Tode erschrecken. Lass sie fluchen. Und das gilt dann für uns, liebe Geschwister. Segnet und fluchen nicht. Wir wollen ja in sein Bild verwandelt werden. Da müssen wir zuerst mal wissen, wie sein Bild aussieht. Ganz kristallklar. Lass sie fluchen, du aber segne. Und weil Gott, der nicht fluchen kann, er selber, bitte, seine Geschöpfe genehmigt hat, dass sie fluchen, im Einverständnis mit dem Sohn, konnte er nicht anders als nur so weit Flüche auszusprechen, dass sie ausgesprochen werden, zu genehmigen, weil er in seiner anbetungswürdigen Weisheit und Gottesliebe es verstanden hat, in den Flüchen schon Segen zu verbergen. Das durften wir in diesen Stunden schon erleben und wollen es jetzt noch erleben. Aber noch weiter. was Geschöpfe betrifft, gilt, mit dem Munde segnen sie, und Gott, der die Herzen erforscht, stellt fest, und ihrem Herzen fluchen sie. Bei Gott dürfte es umgekehrt sein, wenn das erlaubt ist, sogar wenn sein Mund flucht durch Geschöpfe, segnet sein Herz. Wir durften in unserer gestrigen Abendstunde den Fluch Josuas näher ansehen, den er ausgesprochen hat gegenüber dem Lumpengesindel der Gibeoniter. Und haben dann feststellen dürfen mit Wonne, dass die Schrift dann sagt, auf diese Weise rettete Josua dieses Lumpengesindel, ja, rettete er. Er wusste, da gibt nur, es wird nur Ruhe im Land, wenn ich die mal verfluche. Und nun hat er es verstanden, die Formulierung des Fluches so wunderbar zu fassen, dass man hinterher nur staunen kann. Aber jetzt unseren Fall. Josuas Fluch über den Mann, der, nachdem Jericho das Bollwerk der Kanaaniter, oder deutlicher noch, das Bollwerk Satans, Jericho, zerstört ist, den Mann verflucht, der Jericho wieder aufbauen wird. Wir lesen die Stelle Josua 6 noch einmal. Und Josua schwur, wir haben gestern gehört, schon vor Menschen bedeutet der Eidschwur das Ende jeden Widerspruchs. So. Wie viel mehr vor Gott? Haben gelernt, dass Gott vor Gott der Mensch wohlgefällig ist, einen Eidschwur so sehr hundertprozentig hochheilig erachtet, dass, wenn er sogar zu seinem Nachteil geschworen hat, er merkt erst hinterher, nachdem er schwörend eine Zusage gemacht hat, dass die Grundlage dessen, was er dann geschworen hat, gar nicht stimmt, dass er also getäuscht worden ist. Wer trotzdem, dass er zu seinem Nachteil geschworen hat, beim Schwur bleibt, hat Gott der Höchste auch schon geschworen? Bei wem? Bei sich selbst, weil er bei keinem Höheren schwören konnte. Jedes Knie soll sich beugen und jede Zunge soll bekennen, nur im Herrn habe ich Rettung und Stärke und so weiter. Auch hier hätte Gott allen Grund, von dieser Schwurszusage abzuweichen, wenn er die Stellung seiner Geschöpfe ihm gegenüber beachten würde. Ja. Wenn einer zu seinem Nachteil geschworen hat, dann ist Gott. Und zum Glück bleibt er dabei. Gibt es nichts anderes. Kann er nicht anders. Josua schwur in selbiger Zeit und sprach, verflucht vor Jehova sei der Mann, der sich aufmachen und diese Stadt Jericho bauen wird. Mit seinem Erstgeborenen wird er ihren Grund legen und mit seinem Jüngsten ihre Tore aufstellen. Elberfelder setzt richtig in der Anmerkung unten, mit seinem Erstgeborenen wird er den Grund legen für ein neues Jericho, das heißt um den Preis seines Erstgeborenen wird er den Grund legen und um den Preis seines Jüngsten die Tore einhängen. Das heißt praktisch, wenn einer beginnt, hier die zerstörte Stadt wieder aufzubauen, legt die Grundlagen, sein erstgeborener Sohn ist dabei, hilft. Was passiert? Rutscht eine Erdwand ein und der ist gleich da unten begraben. So, hat er mit seinem Sohn, dem Erstgeborenen, den Grund gelegt. So. Die Stadt wird weitergebaut. Das letzte bei einem Städtebau, das damals, das Einhängen der Tore, die Vollendung der Stadt. Wieder, da jetzt hilft ihm sein jüngster Sohn. Wir kippen Stadttor um und der liegt tot darunter. So. Wenn ich diesen Gedanken hätte formulieren müssen, dabei habe ich mich erwischt, als ich den Text noch mal genau angesehen habe. Ich hätte wie folgt geschrieben. Also, Wortlaut des Fluches. Verflucht vor Jehova sei der Mann, der wagen wird, Jericho wieder aufzubauen. Wagen würde, Jericho wieder aufzubauen. Also mit einem Wort, in der Möglichkeitsform hätte ich das gefasst, nicht? Als Warnung soll ja sich keiner unterstellen. Und dann trifft der Fluch mit diesen Bedingungen. Nein, hier ist direkt die Form einer prophetischen Aussage. Beachten wir, verflucht sei Jehova sei der Mann, der sich aufmachen und diese Stadt Jericho bauen wird. Nicht etwa nur Warnung, ja nicht, nicht so hätte ich es gemacht. Soll nicht mal daran denken, Jericho wieder aufzubauen, wenn ein Fluch darauf liegt. Nein, der sich aufmachen und diese Stadt Jericho bauen wird, weiter, mit seinem Erstgeborenen wird er ihren Grund legen. Und um den Preis seines Jüngsten wird er die Tore der Vollendung einhängen. Bitte, direkt prophetische Aussage. Tatsächlich, die Stelle in 1. Könige 16, es geschah also. In seinen Tagen, es waren die ersten Jahre des gottlosesten Königs in Israel, Ahab. In seinen Tagen baute Hiel, der Betheliter, Jericho wieder auf. Mit Abiram, seinem Erstgeborenen, legte er ihren Grund. Und mit Segub, seinem Jüngsten, stellte er ihre Tore auf. Nach dem Worte Jehovas, das er durch Josua, den Sohn Nuns, geredet hatte. Stimmt's? War das Wort des Josua eine prophetische Aussage, die sich erfüllt hat. Ganz genau. So. Jetzt bleiben wir dabei stehen davor und lassen uns jetzt nur aus dem Gesamtzeugnis der übrigen Schrift erklären, um was es hier von Gott aus gesehen in geistlicher Weise geht. Der Schlüssel zum Verständnis liegt sehr fein in den Namen dessen oder deren, um die es ging, bei dem Wiederaufbau Jerichos. Es sind ja etliche sicher unter uns, die etwas Hebräisch können. In seinen Tagen baute Chayel, was heißt das auf Deutsch? Chay, Leben. El, Gott. Der lebendige Gott. Baute der lebendige Gott, der Betheliter, das heißt der vom Hause Gottes, Bethel, Haus Gottes, mit Abiram, heißt auf Deutsch, Ab heißt Vater, I mein, Ram die Höhe, dessen Vater in der Höhe ist. Gibt es einen erstgeborenen Sohn, dessen Vater in der Höhe ist? Hat der Vater um den Preis dieses erstgeborenen Sohnes, der lebendige Gott hier, ne, einen Grund gelegt? Für was denn? Um eine dem Fluch der Vergänglichkeit verfallene Schöpfung rechtsgültig, ohne jeden Widerspruch, wieder aufbauen zu können. Wenn ich das so mich, ich hoffe, mit Gottes Eifer ereifernd ausgesprochen habe, denke ich an das Wort in Galater 2,18, das Paulus gegenüber Petrus ausspricht. Wir wissen ja, das Zusammenprallen von Paulus und Petrus, Kephas genannt, als er nach Antiochien kam, mit den Heiden gegessen hat, und als solche von den Brüdern von Jakobus kamen, hat er sich mit seinen Leuten zurückgezogen, dann hat ihn Paulus zur Rede gestellt. Wir beachten nur noch die zusammenfassenden Worte in Vers 18, die Paulus dem Petrus sagt. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wiederum aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter dar. Ob uns diese Aussage als Rechtsspruch Gottes passt oder nicht, spielt keine Rolle, auf alle Fälle ist es so. Dass sogar Gott, wenn er einmal verfügt hat, dass die ganze gegenwärtige Schöpfung der Vergänglichkeit, dem Fluch der Vergänglichkeit verfallen sei, kann er es sich nicht leisten, einfach weil er Gott ist und niemand fragen müsste. Sagen, wer will mich hindern? Ich mache von heute ab oder ab morgen mache ich einfach alles neu. Was sagt der Geist Gottes, was Gott dann wäre? Dann wäre er nach seiner eigenen Rechtsprechung ein Übertreter. Er hat es für richtig und dem Gesetz recht gegeben, dass das und das, wenn so und so sei, dem Fluch der Vergänglichkeit unterworfen ist. So. Kann er dann am anderen Morgen das Gegenteil behaupten? Nein. Dann stellt er sich selber als Übertreter dar. Wir merken, die Sache ist ernst. Also Gott macht es nicht billig, weil er machen kann, wollen kann und tun kann, was er will. Sondern er hält sich genau an seine eigenen Rechtsordnung. Ganz genau. So. Jetzt hat ja das Gesetz was verfügt. Dass der Betreffende, der etwas dem Fluch der Vergänglichkeit verfallene, wie jetzt die Stadt Jericho als Beispiel, ne, wieder aufbauen will, sich was gefallen lassen muss. Unweigerlich sich unter einen Fluch stellen muss, mit einem Schwur formuliert. Festgestellt. War Gott in Christo bereit, sich zum Fluch machen zu lassen? Ja. Wurde für uns zum Fluch. Nicht nur zum Fluch des Gesetzes, sondern überhaupt. In seinen Tagen, das war damals Ahab, der gottloseste Mensch. Wie war es in der Weltgeschichte, als Jesus da war? War es da finster oder hell? Ja. Der Gott und Fürst dieses Zeitalters, Nacht, baute der lebendige Gott, heißt es im Hebräischen, Chai El, der lebendige Gott, um den Preis seines Erstgeborenen, dessen Vater in der Höhe ist, Jericho wieder auf. Das muss man dann noch untersuchen, was Jericho überhaupt darstellt. Dann geht es aber weiter. Und mit Segub, seinem Jüngsten, setzte er die Tore der Vollendung ein. Um den Preis seines Jüngsten namens Segub setzte er die Tore ein. Also hat der betreffende Chayel sein Vorhaben, die dem Fluch der Zerstörung verfallene Stadt Jericho wieder aufbauen, hat er seinen Vorsatz erfüllen können, vollenden können. Hat dieser Chayel Jericho ganz aufgebaut. Mit Segub, seinem Jüngsten, hängte er die Tore der Vollendung ein. Bitte. Ich konstruiere jetzt so. Kann durchaus sehr naheliegend der Fall gewesen sein. Da beginnt dieser Israelite, der kennt den Fluch, oder nicht, beginnt Jericho wieder zu bauen, beginnt mit den Grundmauern, klar. Kommt ein Levite und sagt ihm, was machst du da? Ja, weißt du nicht, was für ein Fluch darauf liegt? Auf den Mann mit einem Schwur, Josuas, der wagt, Jericho wieder aufzubauen. Weißt du das nicht? Sagt er, Hiel zu dem Leviten, was? Um den Preis seines Erstgeborenen, hat Josua gesagt. Jawohl. Da unten liegt er. Eben ist ein Unglück passiert, als wir da die Fundamente ausgegraben haben. Erdrutsch, der liegt schon da unten tot. Wer darf jetzt den Mann hindern, weiterzubauen? Wer? Bitte. Niemand. Warum? Der Preis, den der Fluch forderte, war schon bezahlt. Verstehen wir, was es Gott gekostet hat? Um überhaupt daran denken zu können, eine verfehlte, verfluchte Schöpfung überhaupt wieder zu erneuern. Aber was sehen wir gleichzeitig? Wie einfach und umso wunderbar die Weisheit Gottes genehmigt hat, die Formulierung des Fluches aus dem Munde Josuas. Fluch muss ihr den treffen, der macht etwas, ja, was das Gesetz verlangt hat, macht er das Gegenteil. Trifft ihn der Fluch um den Preis seines Erstgeborenen. Nur so hat Gott den Fluch genehmigt. Weil er wusste, vor Grundlegung der Welt schon, was er auf Golgatha damals zu tun gedacht hat. Er baut weiter. Die Stadt geht der Vollendung entgegen. Es werden die Tore eingehängt. Sein Erstgeborener liegt da unten. Sein Jüngster hilft ihm. Passiert das letzte Unglück, kommt sein Jüngster um. So. Wer kann ihn jetzt hindern, die Stadt zu bevölkern und alles einzurichten, was eine Stadt nun eben braucht, um Stadt zu sein? Wer? Niemand. Ist unser Gott nicht wunderbar? Ist unser Gott also in den Besitz vollkommener Rechtsgrundlage gekommen? Aufgrund von dem, was er auf Golgatha getan hat, mit seinem Erstgeborenen. Und jetzt kommt für uns das große Fragezeichen, ja, was ist denn jetzt mit dem Jüngsten da? Liebe Geschwister, wenn ihr wüsstet, was das mir für Herz und Kopfweh gemacht hat, der Jüngste da, da habe ich gesagt, ach, da hätte ich was mit dem Trompeter von Säckingen geblasen, es wäre zu schön gewesen, es hat nicht sollen sein, nicht das? Dass die Sache doch stimmt im Ganzen. Dann habe ich mich geschämt, gesagt, Herr, hilf. So. Nächster Gedanke, guck dich mal doch mal im Wort Gottes um, gibt es irgendwo so eine Gottesfamilie, wo es einen Erstgeborenen gibt und wo es einen Jüngsten gibt, nicht? Gibt es sowas in der Bibel? Sonntagsschule? Haus Israel, nicht? Wer hat vor Gott geistlicherweise die Erstgeburt? Bitte. Nach dem Fleisch ist es Ruben. Aber er ist ja der Sohn einer Magd. Der zählt vor Gott nicht als Erstgeborener. Als Erstgeborener des Jakob zählt der Erstgeborene der Frau, die Jakob in seiner Liebe erwählt hat. Und die heißt Rachel. Wer ist der Erstgeborene der Rachel? Josef. Und nur noch ein Sohn kommt aus dem Mutterschoß der Rachel, Benjamin. Was haben wir, wen haben wir vor uns? Jetzt begann es schon zu dämmern. Wen stellt Josef da? Ohne Zweifel. Jesus Christus selbst. So. Diesen Erstgeborenen. So. Josef hat die Erstgeburt. Genau so lesen wir. Ja. Der Einzige, der noch in Frage kommt, aus dem Mutterschoß der Geliebten, ist Benjamin. Josef und Benjamin. Josef ist in Bezug auf sein Verkauftwerden und sein Tod und so weiter das Vorbild für Jesus Christus, für den Sohn Gottes, den Erstgeborenen Gottes, als er im Fleische war hier. Da kam er, wurde er verkauft und da kam er ins Gefängnis und ist unterste Gefängnis, ich bin in den Scheol. So. Benjamin, kennen wir jemand aus dem Stamm Benjamin, der vor Gott als jüngster Bruder Jesu Christi dasteht? Wer ist unter den Aposteln, das sind die Brüder Jesu Christi, der Letzte, der Jüngste? Saul von Tarsus zuerst und dann Paulus. Und den fassen wir jetzt näher ins Auge und prüfen. Wir wollen aber, bevor wir diese letzten Zusammenhänge beachten, uns noch sagen lassen, was ist denn Jericho? Weil das ja als, diese Stadt Jericho wird jetzt als Modell, als Tipp für die ganze Schöpfung vor unsere Augen gestellt. Ich pflege sozusagen, was für den David, den jungen Hirten, die Stirn des Goliaths war. Wenn er die getroffen hat, dann ist er Sieg Gottes und Israels. Nicht? Das war für Josua die Stadt Jericho. Wenn die gefallen ist, dann ist der Sieg über alle Kanaaniter schon sicher. So. Denn, was heißt Jericho jetzt dem Namen nach? Was heißt Jareach, ihr Hebräer? Jareach, Mond. Und der Mond ist das Zeichen für 1. Mose 1, Herrscher der Finsternis. Jareach bedeutet wandern. Satan stellt sich vor, woher kommst du, Hiob 1? Vom Umher auf der Erde und vom Umher wandern auf Erde. Das ist der Jareach, der Wanderer. Ja. Jericho ist das Bollwerk Satans, das Haupt der Kanaaniter. Und das musste zuerst fallen, wie bei David, die Stirn des Goliath. Dann sind sie alle Philister geschlagen und der Sieg ist Gottes. Und so Jericho. Wie hieß Jericho, bevor sie Jericho hieß? Bau, tönt richtig aus der Versammlung. Die Palmenstadt. Für was ist die Palme das Symbol? Wie heißt Palme auf Hebräisch? Bravo, Tamar. Palme, dein Wuchs, Palme, Tamar, gleicht der Liebe. Die Palmen, Symbol für die Liebe. So. Jericho war ursprünglich die Palmenstadt. Die ganze Schöpfung war ursprünglich das Haus Gottes, die Stadt Gottes, die Wohnung Gottes, die er in seiner Liebe geschaffen hat und ist dann zu Jericho geworden unter dem Beherrscher der Finsternis, Jericho, die Palmenstadt, das Bollwerk Satans, des Fürsten des Kosmos, des Weltalls. Wir haben noch nicht gehört, wie heißt nun der Jüngste oder was bedeutet der Name des Jüngsten, Hebräisch Segub, zu Deutsch der oder das Überragende. Sehr gut. Ihr könnt im Namenbüchlein, das ein Schumacher ausgegeben hat, nachschlagen. Ich sage das jetzt nicht, um etwas zu quetschen oder zu passend zu machen. Der oder das Überragende. Und mit dem, der das Überragende darstellt, hängte Chayel, der lebendige Gott, die Tore der Vollendung ein. Wir prüfen, dürfen wir so sagen, so wie Josef und Benjamin, was die Mutterschaft betrifft, einziges Bruderpaar waren. Und im Vergleich mit den anderen Brüdern, den Söhnen Jakobs, deshalb eine einmalige Einheit bildeten, Josef und Benjamin. Denken wir daran, wie wichtig die Mutterschaft ist, wenn wir an Galater 4 denken, nämlich die Sarah stellt ein Bündnis dar zur Freiheit. Im Glauben. Die Hagar stellt ein Bündnis dar, welches zur Knechtschaft gebiert, welches die Gesetzgebung am Sinai ist. So. Merken wir, was die Mutterschaft für eine Rolle spielt. Und dann sagt Paulus, noch lange nicht alles. Unsere Mutter aber in Christo Jesu ist was für ein Jerusalem? Nicht das auf der Erde und nicht das im tausendjährigen Reich und nicht das himmlische Jerusalem und nicht das neue Jerusalem, sondern das Original Jerusalem, das droben ist. Der Mutterschoß Gottes ist unsere Mutter, wie bei Jesus Christus. Christus ist aus Gott gezeugt und aus Gott geboren. Und wir auch. Das ist unsere Mutter. Spielt die Mutterschaft also eine Rolle vor Gott? Nun hat Gott dieses Bruderpaar gleichzeitig zum Erstgeborenen den einen gemacht, nicht? Und den anderen ohne Zweifel zum Jüngsten. Zum Jüngsten. Jetzt haben wir also das biblische Familienbild eines Erstgeborenen, stellt Christus dar, eines Jüngsten, der heißt Benjamin. Und wenn wir jetzt auf Jesus Christus blicken, da unter Gesetz auf der Erde und nachher einer seiner nachfolgenden Brüder, der wie er aus dem Mutterschoß Gottes geboren ist, aus dem Stamme Benjamin, der ehemalige Saul von Tarsus, Paulus geworden, was darf der sagen? Erstens, schlagen wir doch die uns allen so reichlich bekannte Stelle auf in Kolosser 2, damit wir es in dem Zusammenhang ganz neu und ich hoffe jetzt aufleuchtend, dass wir innerlich mal Ja sagen können. Paulus, du hast dich nicht überhoben in deiner Aussage, bist nicht zu weit gegangen, sondern genau so ist es vor Gott, nämlich Vers 24 Kolosser 1: Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleische, was noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus für seinen Leib. So. Habt ihr auch schon so gedacht wie ich beim Lesen dieser Worte? Halt, halt, Paulus. Was? Was schreibst du da? Du sollst in deinem Fleisch, nach dem äußeren alten Menschen, noch etwas erstatten wollen, was noch mangelt an den Trübsalen Jesu Christi zur Erlösung. Aha, allgemeines Kopfnicken. Ergänze ich in meinem Fleische, was noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Hebräer 10. Einen Leib aber hast du mir bereitet, sagt der Sohn zum Vater. An den Gesetzesforderungen der Schlachtopfer und Opfer und Opfer hast du, o Gott, kein Wohlgefallen gefunden, noch hast du es gewollt, noch hast du es gefordert. Wir wissen ja, von Engeln angeordnet. Vater, ich habe dich verstanden. Als du diese Anträge heiliger Engel für diese Opferhandlungen genehmigt hast, hast du nicht an die Tieropfer gedacht, sondern an wen? An mich. An jenem Tage sollt ihr hohen Priester ein Lamm schlachten ohne Fehl. Konnte Gott Ja sagen zu dem Antrag? Nach dem Buchstaben. Aber bitte, genau. Nicht ihr sollt Lämmer schlachten jeden Monat und jedes Jahr, immer wieder. Nein. An einem jenen Tage, hat Gott genehmigt, sollt ihr, wer? Ausgerechnet die hohen Priester, stimmt's? Ein Lamm schlachten, ohne Fehler. So. Musste Gott ein Wort ändern von diesem Schlachtbefehl? Nein. Und wieder diese unbarmherzige Verfügung gegen die Tiere, ne? Bildet wieder die Grundlage der Versöhnung des Saals. Merken wir langsam. Ne? wie wir, wenn es uns geschenkt ist, das Gesetz zu lesen. Wir verstehen einen David, dem schon die Augen und Ohren und Herzen geöffnet waren. Dein Knecht hat beim Lesen des Gesetzes seine Wonne, nicht? Da geht es ihm wie einem, der reiche Beute findet oder Schätze trägt, nicht? So. Aber zuerst müssen wir Ja sagen, Christus ist des Gesetzes Ende. Ist durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, hat das Gesetz mit ins Grab genommen. Aber bitte, in seiner Auferstehung hat er das Gesetz heraufgeholt und so lebendig und wunderbar gemacht, wie wir jetzt in die Lage versetzt werden, die Dinge zu sehen. Da wird das Gesetz direkt zum Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesus. Aber erst in Christo Jesus. Das ist so wunderbar. Selbst mal Ja sagen, Jericho ist erledigt. Hoffnungslos nach dem Jericho. Aber jetzt kommt einer, der war bereit, den Fluch auf sich laden zu lassen, die beiden Preise zu bezahlen. Jetzt sind wir ja am jüngsten bei dem Segub. Wenn er nun schreibt, das ist uns allen bekannt, wir lesen dann noch weiter, nicht mehr lebe ich, sondern wer? Christus lebt in mir. Und was ich, Paulus, an meinem Fleische erstatte, ergänze, was noch mangelt an den Trübsalen des Christus für seinen Leib. Bitte. Das ist mir erst kürzlich aufgeleuchtet, was ich jetzt sage. Sind wir schon Glieder am Leibe des Christus? Wisset ihr nicht, dass schon eure Leiber Glieder Christi sind? Steht geschrieben. Also, nicht wahr? Wir sind jetzt schon Glieder Christi. So, wunderbar. Vollständig rechtsgültig erkauft. Als Glieder Christi. Wenn ich nach dem alten Menschen jetzt schon ein Glied Christi bin, und ich habe jetzt Magengeschwür und komme mit dem Magengeschwür um, als Glied am Leib des Christus, Christus, was ist dann geschehen? Dann heißt das, dann leiden alle Glieder mit zuerst, nicht? Aber wer leidet am meisten mit? Das Haupt, stimmt's? Vor allen anderen Gliedern leidet das Haupt, das alles versteht, ne? Kein, mit. So. Ist doch klar. Und wenn ich nur meinen kleinen Finger breche, ne? Ist ein Glied an meinem Leib. Ne? Weil das ein Glied an meinem Leib ist und es passiert meinem kleinen Finger, ne? Dann erstattet mein kleiner Finger das, was für den Gesamtleib nötig ist, um als Opfer Gottes zur Verfügung zu stehen. Ist unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden? Jawohl. Mit Christus am Kreuz gestorben? Jawohl. Mit Christus begraben worden? Ja. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe, und wer war da Schlachtschaf? Ja, merken wir. Wir sind ja ein Teil vom Gekreuzigten. Ne? Jedes Gotteskind, das ein Glied am Leibe des Christus ist, was es am Fleische leidet, leidet es aufgrund des als das, als Glied am Leibe des Christus, was noch nötig ist, dass gelitten wird, er, das Haupt und seine Glieder, erst bilden seinen Leib. Einen Leib hast du mir bereitet. Nicht? Zuerst den Menschenleib, ne? Für ihn persönlich. Und jetzt hat Gott ihm seinen Leib bereitet, in der Summe seiner Auserwählten. Einen Leib hast du mir bereitet, um all das, was das Gesetz an Leiden fordert, von dem Christus, von dem Lamm Gottes, von dem wir ein Stück sind, Glieder an seinem Leib sind. Muss alles erfüllt werden. Das ist so gewaltig. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. So. Er fährt da weiter. Deren Diener ich geworden bin, die Versammlung, nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Stimmt das? Das heißt jetzt in unserer biblischen Bildersprache, um die Tore der Vollendung einer neuen Schöpfung einzuhängen. Ist das dem Paulus gegeben? Ja. Jawohl. Das ist wunderbar. Kommt er dabei um, Paulus? Ich sterbe täglich. Wie? Ich bin mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben. So. Ich bemühe mich nur in eine Richtung, um den Tode Jesu Christi, gleichgestaltet zu werden. So. Stimmt. Um den Preis seines jüngsten Segens. Die Tore der Vollendung einnehmen. Noch einmal, mir ist es gegeben, das Wort Gottes zu vollenden, in dem Bild unseres Textes die Tore der Vollendung einzuhängen. Ja. Wann werden die Tore im neuen Jerusalem geschlossen? Bitte? Sie stehen den ganzen Tag offen, denn Nacht gibt es nicht mehr. Wann werden sie geschlossen? Dann sind die Tore der Vollendung, auf das alle, die eingeladen werden, wen da dürstet. Gibt solche, die dürsten in den Feuergerichten? Ja. Nach dem Gesetz ist für sie keine Hoffnung. Stimmt's? Da gibt's aus der Feuerglut des Gerichtes kein hinüber in den Schoß Abrahams und vom Schoß Abrahams kein hinüber zu denen im Feuer. Nach dem Gesetz, unter dem Gesetz. Zum Glück aber hat Gott das dem Gesetz Unmögliche auf Golgatha möglich gemacht und lädt nun Offenbarung 22 ein, wen da dürstet, unheimlich viele. Wer da will, weil er Durst hat, der komme. Eine Bedingung nur. Dass der, der hört, er dürfe kommen und trinken, umsonst, ohne Bedingung, hat eine Verpflichtung. Seinem Hintermann im Feuer zu sagen, du darfst auch kommen. Wer hört, dass er kommen dürfe, der sage, komm. Und wenn der Hintermann hört, muss der dem anderen Hintermann sagen, du darfst auch kommen, dann darf er auch kommen. Das ist eine Kettenreaktion der Liebe, der Herrlichkeit unseres Gottes. Und die hört erst wann auf? Ja, wenn Gott alles in allen ist. Aber noch nicht genug. Es ist 8:45. Erstens, war lange nicht bis Mitternacht. Ja. Das Wunderbarste in der Beweisführung, dass dieser Jüngste, der mir so Bauchweh gemacht hat, wirklich der Apostel Paulus ist, das sagt der Name Segub. Segub. Der Überragende. So. Wer kennt das Neue Testament, die Übersetzung von Bruder Knoch? Nur so wenige. Schade. Ja. Also ich liebe die Elberfelder trotzdem noch mehr, ne? Als die Knochste Übersetzung. Aber für die Präzision und zum Studieren und Forschen ist die Knochsche Übersetzung doch sehr zu empfehlen. Übrigens, wer es noch nicht weiß, ich war indirekt Fernkurs ein Schüler von Bruder Knoch. Und als ich in Zürich so um 1930 herum begann, in unserer Familie Bibelstunden zu halten, hat Gott dafür gesorgt, ich saß da oben am Tisch und rechts neben mir ein Adjutant von Bruder Knoch. Der hat mir auf die Finger geklopft, wenn ich etwas sagte, was nicht geschrieben stand. Also, da habe ich gelernt, es ganz genau zu nehmen. Jedes Wort zu achten und so weiter. Also, jetzt achten wir auf das Wort Segub, zu Deutsch der Überragende. Ja, weil so wenig da sind, muss ich es jetzt selber sagen. Jetzt schlagen wir auf 1. Korinther 12, den letzten Vers. 1. Korinther 12, da sind ja die Gnadengaben aufgezählt, eine schöner größer als die andere, denn Paulus fasst noch zusammen. Eifert aber um die größeren Gnadengaben und jetzt Knoch. Einen Weg zeige ich euch, der mit dem Überragenden übereinstimmt. Mit Segub übereinstimmt, Hebräisch. Und wie heißt der überragende Weg? Der die größten Gnadengaben, wie sie auch heißen mögen, weit überragt. Wie heißt der überragende Weg? Und wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber nicht Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimmel. Und wenn ich Prophezeiung habe, bitte, da spricht der Herr selber von sich, ist Gott die Liebe. Jawohl. spricht er von sich, nicht hätte, nicht für uns gilt, hätte, nein, habe, hat Gott. Und wenn ich Prophezeiung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, kennt Gott alle Geheimnisse und weiß um alles, jawohl. Und wenn ich allen Glauben habe, hat Gott allen Glauben? Ja, natürlich, wir nicht. Sodass ich Berge versetze, heißt Königreich und Weltreiche. Und wenn ich alle meine habe zur Speisung der Armen austeilen werde, aber jetzt zuerst noch Berge versetze, aber nicht liebe, was wäre ich dann wert? Selbstbeurteilung Gottes, nichts. Und wenn ich alles tue, zuerst was ich bin, aber nicht Liebe wäre, dann bin ich nichts. Und wenn ich alles tue und vollbringe, was ich für das Elend der Elenden tun kann, aber es wäre nicht aus Liebe geschehen, was wäre es denen alles nütze? Wiederum nicht. Die beiden köstlichsten Stücke in diesem von Gott ausgesehen alles überragenden Weg, der nun wirklich hier diesem Segub, dem Paulus, dem Jüngsten da, dem letzten der Apostel ist, der Zeit nach der Jüngste tatsächlich, aus dem Stamm Benjamin, geschenkt ist, finden wir in den beiden Aussagen, die Liebe lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Wer von uns kann das glauben? Hundertprozentig. Da sagt da das Rechtsgefühl da drin, da fällt gerade noch, fällt gerade noch, dass das Böse nicht zugerechnet wird. Wo kämen wir da hin? Ja, ja. So sieht es aber nicht im Herzen Gottes aus, denn Gott hat mit jeder Bosheit und allem Widergöttlichen auf Golgatha so gründlich abgerechnet, eine neue Grundlage des Rechts geschaffen, dass er nach seinem Herzen in die Rechtslage versetzt ist, Böses überhaupt nicht zurechnen zu müssen oder gar zu können. Aber das ist nur unser Gott, der das kann. Engel rechnen Engel Böses zu, die das Gesetz angeordnet haben? Wird man dafür bestraft? Jawohl. Rechnen Menschen Böses zu? Rechnen sich Brüder und Schwestern in Christo Böses zu? Da haben wir jetzt ein feines Übungsfeld, um in dem Punkt in das Bild unseres Gottes und Vaters und Jesu Christi uns verwandeln zu lassen. Dann habe ich es nämlich sehr leicht. Wenn mir jemand oder ein Bruder, eine Schwester sogar etwas Böses zufügt, nach meiner Meinung, nicht? Der Rest ist gar nicht der Fall, nach meiner Meinung, und ich rechne es ihm oder ihr gar nicht zu, dann habe ich gar keine Mühe, ihr noch zu vergeben. Nicht? Wenn ich gar nicht zugerechnet habe, brauche ich nicht mehr zu vergeben. Vor Gott ist so. Aber um der Engel willen muss vergeben werden, um der Menschen willen muss auch vergeben werden. Ist doch großartig. Nicht? Unser Gott. Und wir. Also, halten wir uns an den Chael, Chael und den Abiram und den Segub. Sind wir mittendrin? Wunderbar. Halleluja. Amen.
Amen.
Bruder Lupp hat das Lied selbst gewählt und passt ausgezeichnet zu unserem Thema heute und zu unserem Gesamtthema prophetische Gesetzesschau. Dürfen wir heute einen Überblick gewinnen, dass im Gesetz auch schon der ganze Heilsplan Gottes verborgen vorhanden ist. Wir haben ja gestern gesehen, wie wenigstens nur ein Stück weit die Festordnungen nach dem Gesetz, genau nach dem Gesetz des Ganges der Gestirne im Weltall verlaufen und diese Festordnungen in Israel das Programm für den ganzen Heilsplan Gottes darstellen auf seine Weise. Und nun direkt Einblick in den Ablauf der Zeiten und Zeitalter. Da möchte ich mich wieder dekorieren mit dem Ding da. Und wir probieren es wieder aus, auch wenn ich zurücktrete. Wie ist jetzt die Wiedergabe? Gut. Nein, Gott sei Dank, dass sowas gibt. So. Dann hänge ich mir das noch um den Hals, dass ja nicht zu Boden fällt, wenn ich mal. So. Ja. Wir sind uns gewohnt und sind so geschult worden nach den Worten Jesu, welche er den Jüngern gegenüber mehrfach ausgesprochen hat: Zeit und Stunde zu wissen ist nicht eure Sache. Nicht einmal des Menschen Sohn weiß, auch die Engel im Himmel nicht, sondern nur der Vater, der das bei sich im Geheimnis festgehalten hat. Nun kennen wir die Schrift grundsätzlich, dass sie wie jedes Blatt am Baum und in der Bibel zwei Seiten hat. Stimmt das? Gut. Ein und dasselbe Blatt. Die Tafeln des Gesetzes waren beschrieben auf dieser und auf der anderen Seite. Auf der einen Seite hier 5 Gebote und da 5 Gebote. Was stand auf der anderen Seite? Hinten? Auf der einen Seite, ja, Hebräisch gelesen, das ist ja gleich, auf der ersten Seite: Du sollst keine anderen Götter neben dir haben. Die Beziehungen des Menschen zu Gott. Und auf der Hinterseite stand: Du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allem Gemüt. Das genügt nämlich. Und auf der anderen Seite: Kein falsches Zeugnis wider deinen Nächsten, nicht töten, Beziehung von Mensch zu Mensch form. Stand hinten: Und deinen Nächsten wie dich selbst. So. Ein Prophet hatte ein Büchlein zu essen. Auf der einen Seite war das süß und die andere Seite war bitter. Eine andere Bezeichnung: Innen und außen, vorn und hinten und dergleichen mehr. Also die zwei Seiten sind klar. Nun ist es auch so mit diesen Aussagen: Als Jesus in Niedrigkeit war, hat er sich seiner ganzen Gottesherrlichkeit entkleidet. Als er sich erniedrigte, sich selbst, hat er seine ganze Gottesgestalt, die er hatte, ausgezogen und hat sich selbst seinen Inhalt entleert. So, jetzt ist die Herrlichkeit seiner Gottesgestalt zur Verfügung für wen? Für eine verlorene Welt. Und seine ganze Gottesfülle, die in ihm war, die er ausgegossen hat, ausgeschüttet, sich entleert, lesen wir, steht zur Verfügung von wem? Von einer verlorenen Welt. Sein Blut, das ist seine Seele, die er ausgegossen hat, geistlicherweise. Und sein Fleisch ist seine Gottgestalt. Das ist das Brot Gottes. Und die Seele, bitte? Ja, ich danke für die Bemerkung. Wäre ja schade, wenn irgendein Buchstabe unter den Tisch fallen würde. Ist so besser. Bitte?
Achso. Schön. Also, mit wie viel Weisheit wurde Jesus als Knäblein in Bethlehem geboren? Was meinen wir? Geboren. Das haben wir eben gehört, er hat alles weggegeben. Hat sich entleert. Wenn er geboren worden wäre mit der ganzen Gottesweisheit, dann könnten wir sagen, ja, du hast leicht über die Sünde herrschen. Nicht? Werde mal geboren wie unser einer. Genau so ist es. Ganz gut, wenn man mal was Falsches sagt, dann sitzt das Echte besser. Ja. Beweis, 12 Jahre ist er alt geworden und was lesen wir dann? Aha, er nahm zu an Weisheit. Schön. So. Nachdem er sich nun all dieser göttlichen Fülle nach Gestalt und Inhalt entleert hatte, Mensch geworden war und was seine Menschengestalt betraf, hat er sich es gefallen lassen, sich in die Gleichgestalt des Fleisches der Sünde einklemmen zu lassen. Seinen Heiligen Geist und seine gottgefüllte Seele. So. Jetzt verstehen wir, dass auch des Menschen Sohn in dieser Niedrigkeit von was nichts wusste. In Zeiten und Stunden. Dem Heilsplan Gottes nach Zeitpunkten und Fristen. Aber wusste er vorher als Sohn Gottes auch nichts davon. Der weiß sich zu helfen. Da steht, glaube ich, im 2. Vers vom 1. Kapitel des Hebräerbriefes. Gott hat durch ihn, den einzigen gezeugten, aus Gott geborenen Sohn, den Zeitplan gemacht, die Äonen gemacht, die Zeitalter geordnet. Hat der Vater dem Sohn den Auftrag gegeben, die Zeiten zu ordnen. Also wusste er etwas um Zeitordnung? Wenn ich als Architekt die Pläne gemacht habe für den Bau, dann mache ich noch was? Nebst dem Kostenvoranschlag. Dann mache ich den Zeitplan, das Bauprogramm der Zeit nach. Wann muss der Erdarbeiter kommen, wann der Maurer und wann der Zimmermann und so weiter. Wann muss das fertig sein, wann muss das fertig sein, wann muss der beginnen, wie muss das ineinander spielen, damit an einem Tage alle miteinander fix fertig sind. So. Hat Gott das auch gemacht? So. Hat er sich auch zuerst hingesetzt und die Kosten überschlagen? Und was habe auszuführen, dass er das Ziel erreichen könne, das er gerne erreichen möchte? Nicht? Oder sind die 1000 Sassa-Menschen doch noch gescheiter als er? Nicht? Oder schlimmer? Nein. Bitte. Nun, die eine Seite ist bekannt. Ihr wisst nicht um Zeit und Stunde. Jetzt kommt aber die andere Seite. Und die beginnt ausgerechnet im Propheten der Zeiten, das ist Daniel, in seinem letzten Kapitel. Da haben wir einen ersten Aufschluss. Vers 4, Kapitel 12, Daniel. Und du, Daniel, verschließe die Worte und versiegle das Buch für immer und ewig. Also bitte immer sofort reklamieren. Da kommt ein Biss. Das heißt, eine Zeit lang. Und dann kommt ein Zeitpunkt, wo das Gegenteil geschieht. Bis zur Zeit des Endes. Was geschieht dann? Wenn das Biss zeitlich erreicht ist, viele werden es durchforschen und die Erkenntnis wird sich mehren. Da haben wir gleich den Beweis, den ich gestern kurz angedeutet habe, den Beweis, dass die Dinge der Geheimnisse Gottes, dem Paulus geoffenbart, dem Apostel, in den Schriften längst vorhanden sind, aber nur im Zustand der Verheißung, der Prophezeiung, aber das Verständnis ist versiegelt und verschlossen vorerst. Und wurde erst dem Apostel Paulus, was das Geheimnis des Leibes des Christus betrifft, geoffenbart. Noch einmal Vers 9. Geh hin, Daniel, denn die Worte sollen verschlossen und versiegelt sein bis zur Zeit des Endes. Und jetzt kommt die praktische Erklärung oder Ermahnung. Viele werden sich reinigen und weismachen und läutern, aber die Gottlosen werden gottlos handeln und keine der Gottlosen werden es verstehen. Wann? Auch zur Zeit des Endes. Die können lesen und lesen, die ganze Bibel, nach vorwärts und rückwärts, verstehen nichts. Ärgern sich vielleicht noch mehr daran, nicht? Das ist ein dummes Zeug. Und uns ist es gegeben, die versiegelten Dinge entsiegelt, geoffenbart zu bekommen, die verschlossenen Dinge aufgeschlossen. Wenn wir dann im Neuen Testament uns umsehen, sind wir vielleicht wie ich erstaunt, dass Paulus in Römer 13 ausgerechnet das Gegenteil von dem, was Jesus zu sagen hatte, in seiner Niedrigkeit auszusprechen hat. Römer 13, Vers 11 und 12. Und dieses noch, da wir die Zeit mit dem Zeitcharakter erkennen, und zwar so genau, dass die Stunde schon da ist. Hat Paulus vor 2000 Jahren schreiben müssen, für uns heute, die wir zur Zeit des Endes leben, wo die Dinge geoffenbart werden. Wir heute. Gott macht sich eine Ehre daraus, die kommenden Dinge Jahrtausende bevor sie geschehen, prophetisch niederschreiben zu lassen. Was Paulus und die Apostel damals zu schreiben hatten in zeitprophetischer Hinsicht, ist alles nach Text, nach Zeitfrage und in jeder Hinsicht so genau festgehalten, zur Darstellung gebracht, dass es dann genau stimmt, wenn die Zeit gekommen ist. Beispiel. Warum muss der Prophet Jesaja in seinem wunderbaren Kapitel, wo Jesus als Leidensknecht beschrieben wird, alles in der Vergangenheitsform schreiben? Wahrlich, er trug unsere Krankheit, nahm auf sich unsere Schmerzen. Er wurde von Gott geschlagen und so weiter. Dabei ist noch gar nicht geschehen. Er schreibt das in der Vergangenheitsform. Warum? Ganz klar. Weil das, was Gott auf Golgatha wirkte, erst wann verstanden werden konnte? Erst hinterher. Stimmt's? So müssen wir die Bibel lesen. Und nicht Paulus den Vorwurf machen, der Paulus hat auch gemeint, er kommt zur Entrückung, weil er geschrieben hat, wir, die wir übrig bleiben. Nicht? Nein, da wurde er im Geist an die Stelle der Generation versetzt, die das erlebt. Und muss schreiben, wir, die wir übrig bleiben. Stellen wir uns nur einen Moment vor, er hätte so geschrieben, wie es nach unserer Torheit hätte heißen sollen. Nicht? Dann hätte er schreiben müssen, in Bezug auf den Zeitpunkt der Entrückung, dann einmal in fernen Tagen, wenn es soweit sein wird, dann wird das und das geschehen. Dann wären wir, die das erleben, nicht? Oder diejenigen, die die Entrückung erleben, die Geprellten, die Getäuschten, die würden eine Minute, bevor es geschieht, noch lesen, dann einmal in späteren Zeiten, nicht wahr? Verstehen wir? Das Wort Gottes ist so gesetzt, nach Zeit und Form und Inhalt, dass es dann hundertprozentig sitzt, wenn es darauf ankommt. Ne? Ganz fein. Da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist. So. Jesus selbst, der gesagt hat, Zeit und Stunde zu wissen, nicht einmal des Menschen Sohn. Nicht mal dem ist es gegeben. So. Jetzt. Johannes 13. Die ersten Verse. Kurz vor dem Feste des Passa aber, wo er dann als Lamm geschlachtet wurde, einige Tage vorher, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Was? Hat er eben gesagt, er wisse nicht um Zeit und Stunde. Das heißt auf einmal, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war.
Was gilt jetzt? Ja. Das heißt, beachte darauf, immer dann, wenn die von Gott dem Vater festgesetzte Zeit und Stunde herangekommen ist, hat er sich verpflichtet, es den Seinen zu offenbaren und dann sogar noch den Menschen zu offenbaren, bevor die Dinge laufen. Vorher ist verborgen und versiegelt. Dankeschön, schlagen wir auf, Amos 3, Vers 7. Amos 3 sind in den ersten Versen etwa sieben Dinge genannt, die alles für die damaligen Menschen Selbstverständlichkeiten waren. Ohne Zweifel, Selbstverständlichkeiten. Der Höhepunkt göttlicher Selbstverständlichkeit kommt nun in Vers 7. Denn der Herr Jehova tut nichts, es sei denn, dass er es seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart habe. Was habe ich jetzt unterschlagen beim Lesen? Aha. Sein Geheimnis, nicht nur irgendetwas geoffenbart habe. Der Herr Jehova tut wie viel? Nichts. Es sei denn, habe als Voraussetzung was? Er habe das, was er tut und geschehen lässt, zuvor seine Knechten, den Propheten, geoffenbart. Stimmt's also? Immer dann, wenn die von Gott festgesetzte Zeit und Stunde und durch Jesus der Herrlichkeit festgesetzte Zeit und Stunde herangekommen ist, offenbart es Gott den Seinen, dass jetzt die Stunde herangekommen ist und jene Stunde und heute unsere Stunde. Also, wann hat Jesus gewusst, dass seine Stunde gekommen war? Einige Tage vor Golgatha. Seine Stunde damals dauerte nicht 60 Minuten, sondern einige Tage. Und unsere Stunde heute, wie lange dauert die? Wie lange dauert ein Tag Gottes mit Menschenmaßen? 1000 Jahre. Ein Tag. Es ist neutestamentlich ganz klar, dass ein Tag wirklich im Rundlauf der Sonne oder der Drehung der Erde 24 Stunden beinhaltet. Das ist neutestamentlich ganz klar. Helle Zeit, 12 Stunden, in der Stunde des Tages, hell nicht 12, und die Nachtstunden 12, 24 Stunden. Wenn nun 1000 Jahre einen Gottestag bedeuten, dann ist eine Gottesstunde, der 24. Teil von 1000, wer rechnet schnell aus? Ja, 42 Jahre. Eine Gottesstunde. Oder eine Generation sind auch 42 Jahre, bitte. Ne? Haben wir ja ganz genau im Geschlechtsregister Jesu. 42 Generationen von Adam bis Jesus, bis zur Geburt. Dreimal 14. 42 Generationen wären 2000 Jahre, dann sind wir heute wieder 42. Generation nach 2000 Jahren. Heute offenbart Gott, unsere Stunde ist gekommen, die Stunde der Gemeinde Jesu. Das heißt, sind die letzten Jahrzehnte dieses Zeitalters, sind die letzte Stunde für uns und für Israel jetzt. Noch nicht genug. Johannes ist noch kühner in der Hinsicht. Was schreibt er? Der greise, ehrwürdige Apostel, der Lieblingsjünger Jesu. Kindlein, es ist die wievielte Stunde? Es ist die letzte Stunde. Und zwar, mit welchem Merkmal? Kindlein, es ist die letzte Stunde, dass der Antichrist kommt. Wir Brüder wissen, der Antichrist lebt heute schon, mitten der Menschheit. Der verbreitet eine Atmosphäre ums ganze Erdenrund, dass weder Regierung, noch Militär, noch Polizei, noch Schule, noch Elternhaus gegen all die satanischen Mächte noch etwas ausrichten kann. Kommen alle unter die Räder. nur noch, dass wir da sind, unsere Gegenwart verhindert, dass das alles schon geoffenbart werden kann. Kindlein, es ist die letzte Stunde, dass der Antichrist kommt. Also für welche Zeit hat Johannes geweissagt? Für heute. Gibt es heute in Israel Menschen, die ganz jung im Glauben an Jesus Christus dastehen? Ganze gewaltige Summen schon. Und das sind nun Kindlein von der heutigen Generation, die nicht vergehen wird, diese Generation heute, bis das alles geschehen ist, bis mit Wiederkunft Jesu in großer Macht und Herrlichkeit. Wenn die heute lesen, Kindlein, es ist die letzte Stunde, dass der Antichrist kommt, da stellen sie einfach ganz klar, sind wir. Wir sind die Kindlein. Deshalb wissen wir, fährt er weiter, wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Das ist eine klare Aussage. Bitte schön. Ganz klar. Jetzt kommt der Kronzeuge dafür, dass Gott, bevor die Dinge laufen, er es nicht nur zuerst den Seinen und dann den Engeln, sondern auch aller Welt vorher bezeugt. Und zwar Offenbarung 14, Offenbarung Johannes oder Jesu Christi, Kapitel 14, Vers 6. Wir lesen von Vers 6 an. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der das äonische Evangelium oder das Evangelium der Zeitalter hat. Zuerst, was heißt das? Durch alle Zeitalter lässt Gott eine Frohbotschaft, ein Evangelium verkündigen, dessen Inhalt jetzt hier verkündet wird, also offen uns klar wird. Das heißt einfach, betet den Gott an, der Himmel und Erde gemacht hat. Gebt ihm allein die Ehre und sonst niemand. Mehr verlangt Gott beim Evangelium der Zeitalter von seinen Geschöpfen nicht. Wunderbar, ne? Bei der Gelegenheit darf ich noch kurz darauf hinweisen, wir sind uns gewohnt zu sagen, ein Mensch kann überhaupt nicht zu Gott kommen, ohne durch Jesus Christus, nicht? Und tun unserem Gott ein gewisses Herzeleid an. Warum? Es heißt nämlich nicht so. Es heißt nicht, niemand kommt zu Gott ohne durch mich, sondern das ist ein Unterschied. Dass Gott Schöpfer ist, auch mein Schöpfer und Schöpfer aller Kreatur. Auch als Schöpfer aller Kreatur, aller Geschöpfe, kann er sich nicht verleugnen. Hört er sogar das Schreien der jungen Raben, dieser schwarzen Vögel? Ja. Kümmert er sich um sein Vieh? Ja. Erbarmt er sich über sein Vieh? Ja. Also, zu Gott kann sich jederzeit jedes Geschöpf wenden, an Gott. Aber diesen Gott als seinen Vater anrufen, kann ich nur durch den Sohn, Jesus Christus. Achten wir auf solche Feinheiten. Dein Reich, lesen wir im Psalm 147, glaube ich, oder 45, dein Reich, o Gott, ist ein Reich aller Zeitalter, nicht? Ob die Engel oder Menschen und die Schöpfe gegen Gott toben oder nicht, das ändert nicht. Gott ist ja nicht aus der Ruhe zu bringen, denn wir haben gestern Abend gelernt, er in seiner Liebe lässt sich nicht erbittern. Wunderbar. Trotz allem Widerspruch und allem Furchtbaren, was sich seine Geschöpfe leisten. Wir lesen also hier weiter, das äonische oder Evangelium der Zeitalter, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind und jeder Nation und Stamm und Sprache und Volk, indem er mit lauter Stimme sprach, fürchtet Gott, gebet ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde gemacht hat und das Meer und die Wasserquellen. Auf was verzichtet Gott hier? Dessen bewusst, dass zu dieser Stunde, um die es hier geht, eine Menschheit schon vollständig satanisiert ist durch den Antichristen. Er verzichtet auf Glauben an Jesus Christus, an völlige Hingabe und weiß was alles nicht, sondern nur keinen anderen Gott anzubeten als ihn, den Wahrhaftigen, ihm allein die Ehre zu geben. Wer das, was sich an das hält, wird gerettet. So. Aber was ist jetzt das Hauptwort, um das es uns hier geht? Die Hauptaussage? Wer weiß es jetzt, bevor die Dinge laufen? Die gesamte Menschheit auf dem ganzen Erdenrund. Weiß jetzt? Jetzt ist die Stunde seines Gerichts, die letzten 7 Jahre, die letzten 3,5 Jahre, gekommen. Wissen Sie jetzt? Kann heute einer sprechen und alle Menschen können es hören? Ihn sogar sehen? Da kann Gott vielleicht durch einen Engel auch sowas fertig bringen? Ne? Ja, ganz klar. Zusammenfassend, noch einmal, immer dann, wenn die von Gott, dem Vater und dem Sohn bestimmte Zeit und Stunde herangekommen ist, hat er sich verpflichtet, es zuerst den Seinen zu offenbaren und in seiner Weite des Herzens und Barmherzigkeit noch allen anderen in der schwersten Stunde des Gerichtes. So, jetzt sind wir wenigstens so weit innerlich, dass wir überhaupt ein Ohr und die Freimütigkeit haben, mal zu hören, dass es heute tatsächlich möglich ist, Ein- und Überblick zu gewinnen über göttliche Zeitordnung. Was wir in diesem Planschema vor uns haben, biblische Zeitritter. Da sind oben noch einige Büchlein aufgelegt.